Die heutige Lesung steht im Lukas-Kapitel, im 20. Kapitel. Ich lese die Verse 9 bis 19. Jesus hatte davor eine Auseinandersetzung mit den Führern des Volkes, mit den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten. Sie machten ihm Vorwürfe, weil er die Händler aus dem Tempel gejagt hat. Und das ist jetzt so eine Antwort Jesu auf die Vorwürfe, die sie ihm machten. Daraufhin wandte sich Jesus wieder dem Volk zu und erzählte ihm dieses Gleichnis. Ein Mann legte einen Weinberg an, den verpachtete er und verreiste dann für längere Zeit. Zum gegebenen Zeitpunkt schickte er einen Boten zu den Pächtern, um seinen Anteil am Ertrag des Weinbergs abholen zu lassen. Aber die Pächter verprügelten den Boten und ließen ihn unverrichteter Dinge abziehen. Der Besitzer schickte einen zweiten, aber auch den verprügelten sie, behandelten ihn auf die schimpflichste Weise und schickten ihn mit leeren Händen weg. Er sandte auch noch einen dritten. Den schlugen die Pächter blutig und jagten ihn ebenfalls davon. Da sagte der Besitzer des Weinbergs: Was soll ich tun? Ich werde meinen Sohn schicken, dem meine ganze Liebe gilt, vor dem werden sie wohl Respekt haben. Aber als die Pächter ihn kommen sahen, sagten sie zueinander: Das ist der Erbe, wir bringen ihn um, dann gehört seine Erbschaft, der Weinberg, uns. So stießen sie ihn aus dem Weinberg hinaus und töteten ihn. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs mit ihnen machen? Er wird kommen und diese bösen Pächter töten und wird den Weinberg anderen anvertrauen. Als die Leute das hörten, sagten sie: Das darf nicht geschehen. Jesus schaute sie an und sagte: Was bedeutet denn dieses Wort in den Heiligen Schriften? Der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Wer auf diesen Stein stürzt, wird zerschmettert. Und auf wen er fällt, den zermalmt er. Die Gesetzeslehrer und die führenden Priester hätten Jesus am liebsten auf der Stelle festgenommen, denn sie merkten, dass das Gleichnis auf sie gemünzt war. Aber sie hatten Angst vor dem Volk. Amen.
Lukas lesen. Wir sind mittendrin in diesem Leseprogramm. Letzte Woche war Kapitel 20 dran. Dieser Text, den wir gerade gehört haben, war mittendrin in Lukas 20. Das Gleichnis von den sogenannten bösen Weingärtnern. Wie geht's euch bei dem Text? Nimmt einen schon etwas mit, oder? Vom Gesamtzusammenhang des Lukas-Evangeliums befinden wir uns nämlich hier kurz vor dem Einzug Jesu nach Jerusalem. Man spürt schon in den Begegnungen, die Jesus mit den Menschen hat, dass eine Entscheidungssituation kurz bevorsteht. Es knistert sozusagen in der Luft. Man ahnt schon, dass in Kürze der Hai nun kommen wird. Irgendeine Art von Entscheidung muss kommen. Mal sehen, welche. Es gibt vermehrt Konfrontationen zwischen Jesus und seinen Widersachern. Und der Ton wird spürbar rauer, härter, unversöhnlicher geradezu. So heißt es dann auch hier in diesem Gleichnis zum Abschluss, Vers 19: Die Schriftgelehrten und die hohen Priester hätten gerne noch in derselben Stunde Hand an ihn gelegt, aber sie fürchteten das Volk, denn sie hatten gemerkt, dass er sie mit diesem Gleichnis meinte. Also, die physische Aggression und Gewaltanwendung seitens der religiösen Obrigkeit ist nur noch mühsam unterdrückt. Und so gesehen ist dieser Text hier auch wirklich harter Tobak. Man spürt förmlich die Härte und die Unnachgiebigkeit der Konfrontation, und zwar auf beiden Seiten. Also schauen wir mal hin. Worum geht es eigentlich? Was will das Gleichnis sagen? Was passiert da? In Vers 9 am Anfang dieser Sequenz steht: Jesus fing aber an, dem Volk dies Gleichnis zu sagen. Aha. Jesus redet also zu einer Volksmenge. Aber angesprochen fühlen sich in erster Linie die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die ja auch unter den Zuhörern sind. Und genau das ist auch die Absicht von Jesus. Jesus redet in diesem Gleichnis über die Pächter eines Weinbergs. Weinberg. Worum geht es denn bei dem Weinberg? Und wer sind eigentlich die Pächter? Ja, der Weinberg steht im Gleichnis für das Volk Israel, das Gott sich zubereitet hat, damit es einen gewissen Ertrag in Anführungsstrichen bringen soll. So ein Weinberg ist nämlich etwas anderes als die Wiesen und die Äcker und die Wälder, die es auch so in der Landschaft gibt. Ein Weinberg ist besonders wertvoll, der muss extra angelegt werden. Oft macht man eine Mauer außenrum. So ein Weinberg wird besonders gepflegt, damit er einen guten Ertrag bringen kann. Das ist wirklich wertvoll, so ein Weinberg. Und hier ist die Anspielung darauf, dass Gott sich das Volk Israel als etwas Besonderes erwählt hat, und um anhand dieses eher unscheinbaren Volkes dennoch etwas Großartiges zu zeigen vor aller Welt. Nämlich, schaut alle her, so sieht das aus, wenn Menschen in der Gemeinschaft mit Gott leben, wenn Gottes Gerechtigkeit zusammen mit seiner Gnade und Barmherzigkeit das soziale Miteinander einer ganzen Gesellschaft prägen. Schaut nur, welcher Segen daraus für alle erwächst. Schaut nur, wie das alles zum Lob Gottes zusammenwirkt. Schaut nur, wie das sich auswirkt für alle, die beteiligt sind. Und schaut nur, was das alles zum Lob Gottes bewirkt. Ja, wenn das so ist, sagen dann die Leute, ja, dann wollen wir auch so leben, mit Gott, nach seinem Wort. Wenn das solche wunderbaren Auswirkungen hat, ja, dann sind wir auf jeden Fall dabei. Denn wir wollen schließlich auch den Segen Gottes erfahren. Das war so in etwa mit meinen Worten ausgedrückt der Plan Gottes, als er sich dieses Volk erwählt hat, als er diesen Weinberg angelegt hat. Im Gleichnis sind es dann die Pächter, die den Weinberg pflegen und beackern. Übertragen bedeutet es, dass die Priester und die Schriftgelehrten dem Volk das Wort Gottes erklären und sie Anleitung geben, wie man denn im Alltag mit Gott lebt und nach seinem Wort. Auf diese Weise wird der Segen Gottes als der Ertrag des Weinbergs für alle sichtbar. So wird das Volk Gottes zu einem unübersehbaren Aushängeschild für Gott selbst, für sein Wesen in dieser Welt, mit allen Segnungen, die das bedeutet. Und alle diese Segnungen, die dann geschehen, weisen hin auf den Geber aller dieser guten Gaben, nämlich auf Gott selbst, und werden somit nochmal Anlass für Lobpreis und Anbetung Gottes, denn all das Gute kommt von Gott. Ihr merkt schon, ich habe so ein bisschen den Himmel auf Erden beschrieben, oder? Was für ein geniales Konzept! Aber wir wissen auch, irgendwie geht der Plan Gottes mit seinem Volk dann doch nicht gut auf. Wie kommt das? Was ist passiert? Nummer 1, der Weinberg ist verpachtet. Vielleicht auch nur verpachtet. Aber es ist völlig normal, dass der Eigentümer einen Teil des Ertrags erhält. Das ist doch klar. Das ist normaler Bestandteil des Pachtvertrags. Es ist immer klar, wer der Eigentümer ist und wer der Pächter. Der Pächter kann immer nur stellvertretend für den Eigentümer handeln. Auch das ist klar. Im Gleichnis bedeutet das, die Pharisäer, die Schriftgelehrten haben die Aufgabe, dem Volk das Wort Gottes zu erklären, in Theorie und praktischem Lebenswandel, damit ihr Leben die Gerechtigkeit und Gnade Gottes widerspiegelt und geistliche und sonstige Frucht bringt. Das bedeutet es, den Weinberg zu pflegen. Sie bleiben dem Auftraggeber, also Gott, Rechenschaft schuldig. Und natürlich geht es niemals um persönliche Bereicherung. Niemals um Handeln nach eigenem Gutdünken. Ob das nun materielle Bereicherung ist oder ob jemand sich einen bombastisch guten Ruf als super tolle geistliche Koryphäe oder theologischer Rechthaber aufbaut, nein, darum kann es niemals gehen. Dann geht's weiter. Nummer zwei. Die Pächter verhalten sich tatsächlich raffgierig. So nenne ich das mal mit meinen Worten. Im Klartext, sie wollen allen Ertrag für sich alleine behalten. Damit stellen sie sich, mutwillig könnte man sagen, gegen den Kern des Pachtvertrags. Und sie sind darin völlig skrupellos. Sie wollen wirklich allen Ernstes, allen Ertrag, allen Erfolg und allen Segen nur für sich alleine. Auch als der Herr des Weinbergs seine Diener schickt, um den vereinbarten Anteil im Erfolg abzuholen, um an den Vertrag zu erinnern, sind sie frech genug, diese Leute mit Schimpf und Schande und misshandelt davon zu jagen und zurückzuschicken. So weit geht ihre kriminelle Energie. Im übertragenen Sinn, Gott hat immer wieder seine Propheten als Boten geschickt, nicht um sein Volk an sein Wort zu erinnern, sondern vorrangig, um die geistliche Leiterschaft des Volkes Israel an ihren Auftrag zu erinnern. Ja, letztlich auch das Volk, natürlich. Und was war? Die geistlichen Führer bleiben davon völlig unbeeindruckt und sie lassen sich überhaupt nichts sagen. Sie sind wirklich unbelehrbar. Dann kommt das Dritte. Sie scheuen auch nicht vor Mord zurück. Das ist richtig bitter. Sie sind so wild entschlossen, das ihnen eigentlich nur zur treuhänderischen Verwaltung anvertraute Gut, nämlich den Weinberg bzw. die geistliche Fürsorge für das Volk Israel, als ihr vermeintliches Eigentum zu verteidigen, dass sie sogar bereit sind, zum äußersten Mittel zu greifen, zum Mord. Dabei haben sie sehr wohl Unrechtsbewusstsein, so ist es ja gar nicht. Ihnen ist klar, dass der Eigentümer zu Recht alle Handhabe gegen sie hat. Und deshalb setzen sie mit krimineller Entschlossenheit umso mehr ihr Tun, ihr Unrecht durch. Sie sind so sehr von ihrer verbrecherischen Habsucht besetzt, dass sie in ihrer verbrecherischen Logik erkennen, naja, wir haben bis jetzt nur die Boten des Eigentümers vor uns gehabt, die haben wir vertrieben und verscheucht, aber wenn wir jetzt den Erben des Weinbergs umbringen, dann sind wir endlich am Ziel unserer Träume angelangt und können uns den ganzen Weinberg unter den Nagel reißen. Dann steht uns keiner mehr im Weg. Jetzt kommt der Höhepunkt des Gleichnisses, Nummer 4. Was macht man mit solchen kriminellen Leuten? Was macht man mit denen? Genau diese Frage stellt Jesus dem Publikum, während er das Gleichnis da erzählt. Es kann darauf nur eine Antwort geben und die kommt auch umgehend. Die Leute sind tief empört, als sie das hören. Vers 15 und 16, Jesus sagte, wo sind wir? Da ist richtig, ja. Was wird nun der Herr des Weinbergs mit ihnen tun? Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und seinen Weingarten anderen geben. Boah, da muss man erstmal tief durchatmen, oder? Ist das jetzt richtig? Kleiner Exkurs. Wenn Jesus hier davon redet, dass die kriminellen Pächter sogar bereit sind, den Sohn des Weinbergbesitzers zu töten, um ihr kriminelles Ziel zu erreichen, so provoziert das natürlich die gerechte Empörung all der Zuhörer, die da die Rede von Jesus hören. Das kann gar nicht anders sein. Die Leute sind instinktiv empört. Allerdings merken die Schriftgelehrten sehr wohl, dass Jesus sich selber im Gleichnis als den Sohn des Eigentümers, nämlich als den Sohn Gottes, identifiziert. Und auf der anderen Seite entsprechen die Pharisäer und Schriftgelehrten völlig zu Recht diesen bösen Weingärtnern. Und Jesus sagt ihnen damit auch, dass er ihre Mordabsichten durchaus erkannt hat und er sie durchschaut. Er hat's gemerkt. Nur das unbedarfte Publikum blickt mal wieder nicht so tief durch und entdeckt hier nicht die weitere Leidensankündigung, die Jesus hier durchaus klar sagt. Exkurs zu Ende. Also was nun? Was macht man mit diesen kriminellen Weinbergpächtern? Durch die Zuhörer des Gleichnisses geht hier geradezu ein Aufschrei. Im Gleichnistext steht nach Luther: Als sie das hörten, sprachen sie, das sei ferne. In der Einheitsübersetzung heißt es: Als sie nun das hörten, sagten sie, das darf nicht geschehen. Frage: Was darf denn hier bitte schön nicht geschehen? Was passiert da? Darf das Unrecht der kriminellen Pächter nicht geschehen? Darf das nicht geschehen, dass der Weinberg an andere vergeben wird? Oder darf das nicht geschehen, dass die Pächter die Todesstrafe bekommen? Der Kern der Empörung ist zu Recht die Kritik an diesen kriminellen Pächtern. Denn sie erliegen diesem grundsätzlichen Irrtum und der Anmaßung, dass der Weinberg ihr persönlicher Eigenbesitz wäre. Wie kommen Sie denn auf diese absurde Idee? Nein, das ist es gerade nicht. Übertragen? Nein, die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben nicht das letzte Wort über das Volk Israel. Nein, das Volk Gottes ist immer noch genau das, nämlich das Volk Gottes und nicht das Volk der Pharisäer. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Volk Gottes bleibt bitte schön Volk Gottes. Und die Schriftgelehrten können damit nicht nach eigenem Gutdünken verfahren. Jede geistliche Leitung ist anvertraute Leitung, die dem Herrn gegenüber verantwortet werden muss. Und deshalb wird dann im Gleichnis der Weinberg den Pächtern tatsächlich weggenommen und er wird an andere vergeben. Ohne Gleichnis gesagt, ohne Bildwort: Die geistliche Leitung und Autorität wird den Pharisäern und Schriftgelehrten weggenommen und an andere weitergegeben. Schlussendlich ist es dann die christliche Kirche mit ihrer Leitung, die den Auftrag Gottes fortführen soll. Und das ist natürlich eine geradezu unerhörte Kritik von Jesus an den Schriftgelehrten, denen er damit ganz offen Machtmissbrauch vorwirft. Und dass sie ihren Auftrag von Gott her einfach nicht getan haben. Und natürlich entzieht er ihnen damit auch die Deutungshoheit, die sie sowieso nie hatten, die sie nur vermeintlich hatten. Zum Schluss Nummer 5. Und was ist die Moral von der Geschichte? Man kann auch sagen, das Fazit heißt, an Jesus entscheidet sich alles. Und alles heißt wirklich alles. Genau das beschreibt ja der Vers 17 und 18. Da sah Jesus sie an und sagte: Was bedeutet nun dieses Schriftwort? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschellen, und auf wen der Stein aber fällt, den wird er zermalmen. Damit bezieht Jesus sich auf Psalm 118, wo genau das als Zitat auch steht. Also hier ist das Bildwort vom Fundament und vom Eckstein. Fragen wir doch mal nach: Welche Steine werden denn von den Bauleuten verworfen? Das sind üblicherweise die Steine, die so dermaßen bucklig und verquer sind, dass man sie nicht wirklich einpassen kann. Die passen einfach nicht da rein. Das sind die Steine, die entweder viel zu klein sind oder die viel zu groß sind oder viel zu unförmig, eben bucklig und völlig ohne richtiges Maß. Kann ich nicht brauchen, weg damit. Genau solch ein Stein ist Jesus aber auch. Jesus passt sicher nicht in die Norm und in die Erwartungen seiner Zeitgenossen. Er passt nicht in ihre Erwartung, wie ein Messias zu sein hat. Nein, so war Jesus nicht. Trotzdem, dieser Stein wird zum Eckstein. Da muss man auch nachfragen. Was macht denn bitteschön einen Eckstein zum Eckstein? Nun, ein besonders großer Stein ist schon mal gleich schwer zu handhaben, weil er einfach viel größer und schwerer ist als alle anderen Normalsteine. Klar, so ist das. Vielleicht ist er auch etwas unförmig. Ja, kann sein. Hat ein paar ungerade Kanten, kann auch sein. Aber für einen Eckstein ist das kein Nachteil. Im Gegenteil, als Eckstein braucht man was besonders Stabiles, was besonders Schweres. Der kann ruhig ein bisschen unförmig sein. Denn Gewicht gibt Standfestigkeit. Ein besonders schwerer und unförmiger Stein bleibt garantiert an Ort und Stelle. Das könnte sicher sein. Denn hier entscheidet sich bei der ersten Reihe, die man legt, die ganze Geometrie des Hauses. Wenn da die Ecke ist, dann weiß man genau, da geht's hoch. Daran orientiert sich alles andere. Der Eckstein setzt das Maß. Aber wenn der Eckstein erstmal steht, dann kann davon ausgehen, jeder Laie weitermauern, gar nicht mehr so schwierig. Aber hey, auf den kommt's an. Aber warum heißt es dann im Text, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden? Warum sollten die Bauleute das tun? Man weiß doch, dass man einen soliden Eckstein braucht. Nun, den Eckstein zu setzen, bedeutet besonderen Arbeits- und besonderen Kraftaufwand. Und man darf die Arbeit nicht scheuen, dieses große, gewaltige Ding zu manövrieren. Und man muss eine Vision dafür haben. Ja, der Stein könnte da hinpassen. Den nehme ich. Deshalb heißt es hier im Text auch, jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschellen. Auf wen der Stein aber fällt, den wird er zermalmen. Was sagt das? Ich habe euch mal ein Bild gebracht von so großen Steinen. Ihr seht schon, das ist die Klagemauer in Jerusalem. Man sieht vorne die Menschen stehen und man sieht, dass die Steine ziemlich groß sind, richtig? Ich habe mal ein bisschen gegoogelt, wie groß und wie schwer sind die Steine eigentlich. Ja, das sind so diese normalen Steine, die sind zwischen 2 und 20 Tonnen schwer. Ein Stein. Also 2 Tonnen finde ich schon richtig schwer, 20 Tonnen schafft kein normaler LKW mehr. Die haben das damals gemacht, die haben die bewegt. Wenn so ein Stein ins Rutschen kommt, reicht schon ein kleiner von denen aus, um einen zu zermatschen, oder? Da willst du nicht runterkommen. So ein Stein muss man erstmal bewegen können. Ihr Lieben, das sind aber nur die kleinen Steine, die da in der Mauer sind. Es gibt noch den unterirdischen Teil der Klagemauer, den kann man auch besichtigen, eins weiter. Hier ist der größte Stein zu sehen, den habe ich auch mal gesehen, als ich damals in Jerusalem war. Der ist 13 Meter lang und wiegt 550 Tonnen. Ha. Keine Ahnung, wie man die bewegt hat, das wissen die Leute bis heute nicht, aber hey, der ist richtig groß, oder? Und da, wo der liegt, ist Stabilität, sind wir uns auch über im Klaren. Also, wie gesagt, einfacher ist es, mit kleineren Steinen zu bauen. Aber wenn man ein gutes Fundament haben will mit einem guten Eckstein, kommt man um die großen Blöcke nicht drumherum. Und das muss man können. Die großen Steine zu bewegen, ist wirklich nur was für Fachleute. Und wenn man so einen großen Stein bewegen will, muss man dazu schon geradezu wild entschlossen sein und zu sagen, hey, den Eckstein will ich da haben und jetzt müssen wir alle anpacken. Deshalb nochmal. Wenn Jesus der Grundstein am Bau des Hauses Gottes ist, dann entscheidet sich an Jesus wirklich alles. Und diese Botschaft kommt tatsächlich durch dieses Gleichnis auch bei der geistlichen Obrigkeit dann schlussendlich wirklich an. Diese Botschaft von den bösen Weingärtnern kommt bei den Schriftgelehrten an. Vers 19, Nochmal, die Schriftgelehrten und die hohen Priester hätten gern noch in derselben Stunde Hand an ihn gelegt, aber sie fürchteten das Volk. Jetzt kommt's, denn sie hatten gemerkt, dass er sie mit diesem Gleichnis meinte. Schon sehr ernüchternd, oder? Was passiert? Anstatt dass sie sich besinnen auf ihren tatsächlichen Auftrag und sie sich erinnern, ja vielleicht auch mahnen lassen, an den Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat, stattdessen kämpfen sie umso verbissener um das, was sie als ihr vermeintliches angestammtes Recht verstehen. Und sie tun das mit allen Mitteln. Und damit ist dieses Gleichnis bis heute eine Warnung und eine Anfrage. Auch an alle geistlichen Führungspersonen, an Leute, die das Wort Gottes erklären, sprich auch an meine Zunft, die Pastoren und Pfarrer und Prediger. Nämlich, wie nimmst du deinen Auftrag und deine Verantwortung für das Volk Gottes wahr? Bist du wirklich ein guter Pächter, der im Sinne des Herrn arbeitet? Bist du jemand, der das Wort Gottes an die Menschen hinbringt und sie daran erinnert, ihnen Hilfestellung gibst, Wort Gottes kennenzulernen, das zu beherzigen und danach zu leben? Und bist du dir noch bewusst, dass das Volk Gottes, die Gemeinde Gottes wirklich Gott gehören und nicht etwa dir? Wir haben ja manchmal so eine christliche Redewendung. Wir sagen dann, das ist meine Gemeinde. Das hat ja einen gewissen Charme, wenn man redet von meiner Gemeinde. Dabei muss man aber immer im Kopf haben und vor allen Dingen im Herzen haben, das ist nicht meine Gemeinde, das ist die Gemeinde Jesu, ja. Es ist meine Gemeinde, weil ich ja meine geistliche Heimat habe, ja. Aber es ist immer noch die Gemeinde des Herrn, das ist doch klar. Und an alle anderen geht die Frage, wer oder was ist denn jetzt der Grundstein in deinem Leben? Was gibt deinem Leben wirklich Grundlage und Stabilität und Ausrichtung? Ist Jesus der Grundstein und der Eckstein in deinem Leben? Oder vielleicht irgendwas anderes? Du kannst sicher sein, wenn Jesus dein Grundstein ist, dann hast du wirklich eine stabile Grundlage, die allen Stürmen und Erdbeben trotzen wird und Bestand hat in Ewigkeit. Amen.